Von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Und das ist bis heute mein schlimmster Auftritt gewesen.
Hattest du eine kuriose Bühne noch, außer die Bu-Bühne?
Im besten Falle ist das einfach ein Abend, der so viele Sichtweisen zulässt, die nebeneinander existieren können, dass es einfach eine Achterbahnfahrt der Emotionen ist zu einem Thema. Also.
Ich habe meine 1 und eine 10 für den gleichen Text bekommen. An einem Abend.
Herzlich willkommen beim feministischen Generationen-Podcast von Wum bis Z der Frauenseiten Bremen. Und diese Folge widmet sich dem Spoken Word, wenn man es mal so neudeutsch sagen wollte. Ich sehe ein Nicken auf beiden Seiten. Okay. Und tatsächlich ist diese Folge auch sehr terminrelevant, weil sie kurz vor einem wichtigen Auftritt auch veröffentlicht wird. Ich habe zu Gast Annika Blanke.
Hallo.
Hallo. Und Eva Matz.
Ja, moin.
Moin. Und ihr habt bestimmt mehrere Sachen gemeinsam, aber das Überthema heute ist Poetry Slam.
Ja.
Kann man so sagen. Im Wandel der Zeiten.
Nun ist Poetry Slam ja noch gar nicht so alt, muss man sagen. Deswegen ist das ganz spannend.
Wie alt denn?
Also der urbane Mythos sagt, dass Mark Kelly Smith ungefähr 1986 angefangen hat, im The Green Mill Café in Chicago Poetry Slams zu veranstalten.
Und Deutschland 93, glaube ich.
Anfang der 90er, genau, ja. Haben es die Amerikaner nach Deutschland gebracht. Erst nach Berlin.
Wolf Hogekamp.
Ja, ja, und dann zügig auch nach Bremen.
Ja.
Bremen ist, glaube ich,
seit 1994. Die Stadt,
ja, mit dem zweitältesten Poetry Slam in Deutschland.
Was?
Der Slam Bremen ist 30 Jahre alt geworden letztes Jahr.
Oh Gott.
Ja.
Haben wir großes Jubiläum gefeiert im Theater Bremen.
Ich komme gar nicht hinterher, weil eigentlich wollte ich sagen, so ja, Mensch, der Iron Curtain ist gefallen und ein paar Jahre später kam der Poetry Slam her. Man konnte endlich sich nochmal gesprochen überall in Deutschland auch äußern öffentlich. Ja. Aber es passt ja gar nicht so ganz.
Tja. Mhm. Ja. Aber es hat sich viel getan auch in den letzten 30 Jahren. Mhm. Insofern auf vielerlei Ebenen im Spoken Word. Also es ist ja nicht nur Poetry Slam, also nicht nur der Wettbewerb, sondern auch einfach, ja, wie du schon sagst, sich auf eine Bühne stellen und seine Meinung äußern und Leute mit auf eine, wie auch immer, geartete, fiktionale, autofiktionale oder auch nicht fiktionale Reise zu nehmen für circa 6-7 Minuten. Und da hat sich viel getan in den letzten Jahrzehnten.
Annika, erklär doch nochmal, was du eigentlich machst.
Und, was machst du eigentlich?
Wie lange machst du das schon? Du machst das jetzt ja schon eine Weile.
Genau, ich mach was mit Worten. Seit vielen Jahren das erste Mal auf einer wirklichen Poetry-Slam-Bühne, also in einem literarischen Dichterwettstreit, befunden habe ich mich. Da war ich 14 und das ist, jetzt bitte nicht erschrecken, 1998 gewesen. Auf einem Literaturfestival in Ostfriesland. Ich komme gebürtig aus Ostfriesland. Und da habe ich dann teilgenommen, ohne wirklich zu wissen, was es mit diesem Wettbewerb auf sich hatte. Ich hatte lediglich Texte, die ich selber geschrieben hatte, in meiner Schublade und die wollten da einmal raus. Und dann bin ich irgendwie am Ball geblieben und über die Jahre hat sich sowohl die Wettbewerbsteilnahme verlängert, als auch ja alles, was so drumherum ist. Also ich nehme an Poetry Slams teil, mache aber auch Kabarett.
98?
Mhm.
Das heißt, du machst das jetzt 27 Jahre?
Ja, danke, dass du nochmal sagst.
Entschuldigung, aber das ist unfassbar krass.
Das ist, ja, so ist das. Und das Coole aber ist, man, da wird Eva mir auch hoffentlich zustimmen, man lernt, je öfter man Poetry Slam Teilnahmen hat, ja, man lernt einfach erstens, es geht eigentlich gar nicht um den Wettbewerb. Wir sagen mal, the points are not the point. The point is poetry. Und zum anderen lernt man auch unglaublich unfassbare andere KünstlerInnen kennen und die Vielfalt der Literatur. Und das ist eigentlich so eine Win-Win-Situation. Also ich stehe gern auf Bühne, um auf der Bühne zu stehen, aber auch um vom Bühnenrand aus anderen zuzugucken.
Eva, wann warst du zum ersten Mal auf der Bühne? Mit dem Auftrag Poetry Slam?
Ich musste mir das gerade aufschreiben, weil ich, also seit 11 Jahren stehe ich immerhin auch schon auf der Bühne. Also 2014 habe ich angefangen. Genau. Ja, und auch in der Zeit hat sich vieles verändert, aber nee, ich habe gerade nur über die Sachen nachgedacht, die du gesagt hast, weil klar sagt man, the points are not the point. Gleichzeitig, wenn du wenig Punkte hast oder unerfolgreich bist, dann wirst du halt auch weniger eingeladen.
Ja.
So von anderen Leuten.
Oder du limitierst dich selber. Also ich erinnere mich noch an einen meiner ersten Auftritte danach. Also Fun Fact, nach diesem Auftritt 1998 habe ich auch ein paar Jahre dann nicht auf einer Bühne gestanden. Poetry Slam technisch. Dann habe ich aber das große Glück gehabt, in Osnabrück zu studieren, wo es schon einen etablierten Poetry Slam gab. In der Lagerhalle. Und da weiß ich noch, dass ich da hingegangen bin und ich hatte eine offene Liste damals noch. Gibt's ja heute auch immer weniger. Und dann war ich extra früh da, habe mich auf die Liste eintragen lassen und war dann im Wettbewerb. Ich war irgendwie 1,5 Stunden vor Einlass oder so da, habe geklopft, habe mich auf diese Liste setzen lassen, habe aber nicht gecheckt, dass es dann unglaublich voll wird, weil es war Winter, es war kalt und da war schön muckelig. Und dann in Anführungszeichen durfte ich ja. Und dann passierte was danach immer wieder passiert ist. Ich war nicht richtig schlecht, ich war auch nicht richtig super, aber ich war irgendwo so dazwischen. Und Leute haben gesagt, das war ja ganz, ganz gut. Und dann fängt man an, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu gucken, wie machen andere das? Wie sieht das mit Anmoderationen aus? Ich fand Anmoderationen am Anfang ganz, ganz furchtbar. Und man entwickelt ein Gefühl dafür. Aber wenn mir jetzt ganz am Anfang jemand gesagt hätte, das war ja wohl richtig blöd, oder genau die in Anführungszeichen falschen Leute in die Jury gewählt worden wären und ich hätte von 10 möglichen Punkten überall eine 2 gezeigt bekommen, dann hätte sich das bei mir, glaube ich, auch schnell erledigt.
Ja, sollen wir eigentlich irgendwas Einführendes zu Poetry Slam sagen?
Ja, würde ich schon sagen, ja. Aber mir fällt das nämlich auch gerade auf, mir fallen ganz viele Fragen ein dazu. Du hast irgendwie Texte geschrieben. Würdet ihr nicht sagen, es gibt da eine besondere Textart, auch dafür zum Beispiel, wie man anfängt? Dann, wieso gibt es da so, warum gibt es lauter so Listen? Das klingt ja alles wie eine Geheimwissenschaft. Und dann klingt es für mich so, ja, naja, es hat ein Mann erfunden, man steht auf der Bühne und es gibt Redezeit. Mhm. Und wie ist denn da eigentlich so die Verteilung an Personen, die da sind? Was haben die so für Hintergründe? Sind das,
Mit welcher Frage fangen wir an?
Was ist Poetry Slam?
Ja, fang doch mal mit dem, was ist das eigentlich an? Weil ich glaube, es gibt alle sagen so, ja, ich weiß das eigentlich, aber ich traue mich nicht zu fragen, wie es eigentlich wirklich ist.
Na, zu Neudeutsch, wie du so vorhin so schön gesagt hast, heißt es eigentlich DichterInnen-Schlacht. Also übersetzt im Prinzip. Also es ist ein Wettbewerb, bei dem sich Menschen mit selbstgeschriebenen Texten auf die Bühne stellen und aneinander messen, Im sportlichen Sinne irgendwie, also das ist, ich hatte heute Morgen einen Workshop zum Thema Poetry Slam und der hatte das Thema Demokratie und eigentlich ist es sehr demokratisch, das Format, weil im besten Falle das ganze Publikum mitentscheidet, wen sie an diesem Abend irgendwie am besten fanden. Also eine Demokratisierung von einem Literaturformat irgendwie und so ein Gegenstück zur Wasserglaslesung, weil Textformen sind nicht vorgeschrieben. Es ist nur vorgeschrieben, dass es selbstgeschrieben sein muss. Du darfst nicht kostümiert sein, du darfst keine Requisiten mitnehmen und es gibt halt dieses Zeitlimit.
Richtig.
Was ein bisschen variabel ist, aber so ungefähr um 6-7 Minuten rum.
Genau, und in diesen 6-7 Minuten gilt es eigentlich, das Publikum von dir zu überzeugen. Und da kommt es drauf an, erstens, was ist überzeugen? Du kannst mit einem ernsten Text genauso überzeugen wie mit einem lustigen. Aber du hast gerade gefragt nach der Art der Performance bzw. Textinhalt. Du möchtest natürlich innerhalb von diesen 5-6 Minuten die bestmögliche Reaktion eines Publikums bekommen. Das heißt, wenn dein Text inhaltlich zu verschachtelt ist und man dem nicht gut folgen kann, dann hast du nicht mehr diese unmittelbare Wucht der Reaktion eines Publikums. Das heißt, im besten Falle, ich sage immer, bei einem Poetry Slam kann der Text nicht angehalten werden. Es kann niemand aus dem Publikum sagen, Entschuldigung, das verstehe ich gerade nicht, können Sie das nochmal erklären oder können Sie den letzten Satz nochmal wiederholen? Sondern es ist die Unmittelbarkeit. Und die beeinflusst natürlich irgendwie auch die Art, teilweise, wie du schreibst. Du möchtest in dem Moment ja irgendwie verstanden werden. Oder das, was du schreibst, möchtest du mit einem Effekt belegen zum Beispiel. Du möchtest die Leute vielleicht erst verwirren, aber es dann auflösen oder so. Du möchtest die Leute zumindest nicht mit einem Fragezeichen hinterlassen.
Manchmal ganz absichtlich, ja, aber generell nicht, wenn du auf was hinaus willst, nicht. Und du schreibst ja für die Bühne. Also es ist ja nochmal was anderes, ob ich jetzt ein Gedicht für ein Buch schreibe oder eine Kurzgeschichte oder eben für die Bühne schreibe.
Und muss mich das auswendig können?
Nein.
Nein.
Das muss niemand. Also ich glaube, das erwarten manche Menschen, das gibt es auch bei Veranstaltungen, dass dann im Publikum so ganz klar ist, die Leute, die auswendig vortragen, die werden auf jeden Fall viel besser bewertet. Aber ich finde, besser gut vorgelesen und manchmal passt es ja auch viel besser. Wie willst du einen ganzen Prosatext auswendig lernen? Das ist viel schwerer als ein Gedicht. Oder so.
Muss immer zum Text passen.
Ja,
Deswegen finde ich am Slam Bremen zum Beispiel gut. Es wird ja auch bewertet, hat Eva gerade schon gesagt. Mhm. Und oft passiert das mit Wertungskarten. Manchmal im Idealfall auch ganz basisdemokratisch darf das ganze Publikum entscheiden. Und da ist es so, dass ganz oft der Gesamteindruck bewertet wird. Von 1, ein Text, der nie hätte geschrieben werden sollen, wird immer augenzwinkernd gesagt, bis zu einem Text, eine 10, ein Text, den du heiraten willst, der beste Text, der je geschrieben wurde. Und dazwischen gliedert sich immer, ja, 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte und so weiter. Aber dann ist es wirklich so, dass der Slam Bremen das ganz clever macht, der Slam im Lagerhaus. Die geben 2-mal Punkte, nämlich 1-mal für den Inhalt eines Textes und 1-mal für die sogenannte Performance. Denn auf der Bühne wird ein Text auch irgendwie zum Leben erweckt. Und das muss zusammenpassen, beides. Mhm. Und so gibt's dann am Schluss eine Bewertung, die so fair ist wie eine Random-Bewertung halt sein kann. Und darauf lassen wir uns ein, seit vielen Jahren.
Und die Bewertung ist nie fair, aber sie stimmt dann halt an dem Abend irgendwie einfach. Und das, was du, Annika, vorhin auch schon gesagt hast mit offener Liste, Slam und so, der Slam Bremen ist zum Beispiel so ein offener Liste-Slam. Das heißt, alle können mitmachen. Wir haben eine uralte Website, da kann man sich selbst anmelden. Also man sieht ja wirklich an, dass sie, weiß ich nicht, 15 Jahre alt ist, glaube ich.
Ach, manchmal ist das fast vertrauenswürdiger als irgendwas anderes, muss ich sagen.
Ich glaube, man könnte sie für retro halten, aber ja, sie ist wirklich so alt. Und da darf sich jeder anmelden. Wir wissen nicht, wer kommt. Und lassen uns dann überraschen, wer da auftaucht. Und viele Poetry Slams mittlerweile, und das passt vielleicht auch zum Wandel der Zeit, sind Einladungsslams. Ja. Also du wirst irgendwo gesehen oder du fragst auch mal wo an, aber meistens wirst du irgendwie gefragt, ob du kommen kannst. Und ja, das Line-Up wird zusammengestellt und es ist dramaturgischer gedacht irgendwie. Mhm. Und der Slam Bremen kann ganz großartig scheitern, aber es darf sich ausprobiert werden. Und
aber die Betonung liegt auf großartig. Also ja, das ist das Schöne. Und wann immer ich beim Slam Bremen zum Beispiel bin, sei es jetzt in Funktion Moderation oder eben auch einfach als Teilnehmerin, es ist wirklich so, dass du Leute hast, wo du denkst, das hätte ich vor ganz vielen Jahren sein können. Und es kommt immer darauf an, Menschen, die einen Schritt auf die Bühne wagen, erstmal nicht abzuschrecken, zu schauen, du hast was zu sagen, bitteschön, hier ist deine Bühne, bitte nutz diese Freiheit aber auch weise. Also es gibt schon die Regel beim Poetry Slam, wenn jemand was sagt, was nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist, dann ist der auch ganz schnell wieder runter von der Bühne, auch mit Recht. Aber wenn du deine 7 Minuten nutzen möchtest, dann tu das und nimm uns mit auf eine skurrile Reise oder bring uns zum Lachen oder bring uns zum Nachdenken oder wir zetteln eine Revolution an. Aber mach das bitte nur mit deiner Stimme und deinem Mikro.
Außer beim Slam Bremen, weil da darfst du
ja, alle, gut,
weil wir scheißen auf die Regeln.
Da haben auch schon gesagt, mal Leute in einem Taucheranzug.
Und im Satyr-Kostüm war neulich jemand da. Mit
in
so einem
was?
So ein Satyr, halb Mensch, halb Ziege.
Ach ja, ja.
Okay. Oberkörperfrei, untenrum Ziege. Da war ich nicht da. Ja. Und das war ganz großartig. Also mich hat es sehr gefreut. Ich weiß nicht, wie das Publikum das fand, aber ich fand es toll. Und mit so einer riesen Rolle, so Papierrolle.
Papyrus.
Ja, ich fand es so cool. Also es gibt nur das Zeitlimit, eigentlich kann man machen, was man will und die meisten kommen trotzdem mit Texten einfach. Ja. Und das ist auch sehr schön.
Ja.
Habt ihr so Kreativtechniken, wie ihr so auf so Texte kommt? Ich kann ja mal erzählen, dass ich letztens einen Text geschrieben habe, also im Kollektiv so eine Kreativtechnik ausprobiert habe, in der man eine bestimmte Anzahl von Minuten auf ein Kissen schlägt. Die ganze Zeit. Und danach schreibt man runter, was einem einfällt.
Ja.
Und das war richtig gut.
Und das ist so zeitlich limitiert? Also hast du dann 10 Minuten und in denen schreibst du?
Ja, und auch nur so 5, 6 Minuten, in denen du auf das Kissen haust.
Geil. Ich finde das mit dem Kissen geil.
5 bis 6 Minuten.
Ja, ich muss das nochmal rausfinden. Es gibt so ein Kreativbuch, was die andere Person dabei hatte, wo so Techniken drin sind. Und ja, das ist richtig spannend geworden.
Das finde ich voll gut. Also das mit dem Boxen würde ich gerne mal ausprobieren. Und das, der zweite Teil der Übung klingt irgendwie wie automatisches Schreiben,
ja,
muss ich
ja,
auch oft.
Ja, ja, ja.
Oder so freischreiben, ja, genau. Kritiker ausschalten und einfach erstmal machen.
Erstmal, ja.
So genau, und da kommt man ja auch.
Automatik, ja, hatten genau, die Franzosen genau gesagt. Genau, ja. Früher, ne?
Ja. Und das finde ich zur Ideenfindung genial, weil ja, du dann ja auch manchmal erst merkst, was ist in meinem Kopf los.
Richtig. Das hilft eigentlich immer, muss ich gestehen. Ja. Ich habe zu Hause ein Glas stehen, ein sehr großes Glas mittlerweile. Daneben liegen kleine Papierschnipsel und Stifte. Und wenn ich Besuch bekomme, darf mein Besuch mir gerne einen Begriff aufschreiben. Und dann wühle ich durchs Glas und ziehe manchmal so drei Begriffe. Und bei manchen weiß ich auch noch, wann und wo sie entstanden sind.
Cool.
Und wer sie wahrscheinlich geschrieben hat. Und dann kann es sein, dass ich aus drei Begriffen einen Text schreibe.
Jetzt will ich dich auch mal besuchen.
Ja, besuch mich gerne.
Will dir mal einen Begriff aufschreiben.
Muss nach Oldenburg kommen.
Ja, ich mag Oldenburg.
Ich auch.
Und ich finde, noch eine Sache zur Ideenfindung oder um ins Schreiben zu kommen, ist für mich Bewegung. Also ob spazieren gehen ist, Zug fahren, Fahrrad fahren, was auch immer. Aber irgendwas, wo der Kopf sich eigentlich ein bisschen entspannt, alles drumherum in Bewegung ist, dann läuft's.
Und schreibst du es dann auf oder machst du dir eine Sprachaufnahme damit oder wie?
Meistens keine Sprachaufnahme, sondern also entweder fasse ich einen Gedanken und schreibe ihn danach auf oder ich fange redend an zu schreiben. Also dass ich es vor mich hin spreche und dann, das ist eigentlich am schönsten, wenn das klappt, weil dann kannst du es meistens auch schon ein bisschen auswendig. Mhm.
Ja, und das hat ja auch damit zu tun, dass du beim Poetry Slam einfach einen gewissen, dein Text hat einen gewissen Sound ganz oft. Oder du musst für dich ausprobieren, über welche Wörter in Reihenfolge stolperst du. Was ist schwierig zu sagen auf der Bühne? Das unterschätzt man manchmal auch, dass man sich in so einen Knoten reinreden kann, wo man nicht mehr rauskommt. Und ich finde, es hat viel mit, also auch die Prosatexte spannenderweise, es hat viel mit Rhythmus zu tun und viel mit Klangteppichen, die du irgendwie entwickelst. Und da bin ich total bei dir. Also ich schreibe vielleicht einen Satz, aber dann lese ich ihn einmal laut, um zu hören, wie es klingt.
Mhm. Ja, das Lautschreiben bietet sich sehr an.
Ja.
Habt ihr so Themen, die ihr noch auf dem Zettel habt, über die ihr mal slammen wollt? Oder habt ihr schon alles, was ihr gerne wollt, gemacht?
Nee, dafür ist die Welt zu verkorkst.
Ja.
Ich schreibe eigentlich immer, also weil ich was fühle. Also weil ich wütend bin, weil ich traurig bin, weil ich irgendwas nicht verstehe. Also meistens ist mein Antrieb eher halt Wut. Und dafür bietet die Welt sehr, sehr viel, jetzt gerade auch wieder Zündstoff. Ja. So. Also mir werden die Themen nicht ausgehen.
Ja, ich habe das auch, man hat so seine Phasen, manchmal hat man ja die Phase, ich habe wahrscheinlich schon alles gehört, aber dann kommt, also dann sitzt man wieder irgendwo im Publikum und denkt sich, ja nee, ist ja doch noch nicht über alles geschrieben, das ist ja spannend. Und meine Triebfeder ist ganz oft einfach, ich versuche mir die Welt zu erklären und sie mir irgendwie zu ordnen, begreifbar zu machen. Und das Schlimmste, was ja dabei in Anführungszeichen rauskommen kann, ist, dass andere Menschen auf der anderen Seite der Bühne sitzen und denken, ja, genau so geht's mir auch. Ich versuche auch, mir irgendwie einen Reim auf diese Welt zu machen. Funktioniert auch nur so semi-gut, aber immerhin sind wir dann schon mal zwei. Und die Erkenntnis reicht mir eigentlich. Und ich glaube, wir werden uns die Welt nie so richtig erklären können, aber wir können versuchen, sie uns zu erklären und im Idealfall irgendwelche Ansätze einer, in Anführungszeichen, Lösung oder Coping-Strategie oder wie auch immer da rauszuholen. Wenn das Schlimmste ist, dass dabei ein gutes Gedicht rausgekommen ist, ist das ja schon mal was.
Ja, Eva habe ich schon gehört und zum Thema auch Wut, Gleichberechtigung und so weiter. Und das hat schon ziemlich viel Kraft, auch im Publikum, wenn man jetzt so einen anderen, also es gibt ja nicht nur die Slams, sondern einfach andere Veranstaltungen, Empfänge, was auch immer. Ja. Und dass man da sozusagen auch einen Programmpunkt hat, Poetry Slam und ich glaube, das ist eine unheimlich starke Form, auch die Leute nochmal mitzunehmen.
Ja. Ich liebe das Format auch, aber genau das, was du sagst mit anderen Bühnen und so, das finde ich eigentlich sogar noch viel spannender, weil Poetry Slam ist oft preaching to the choir, also was sich auch gut anfühlt fürs Ego, aber es gibt auch andere Orte. Also ich stand mal in Bremen auf dem Marktplatz bei Vielfalt Rockt. Da hatte ich gerade erst angefangen.
Da war ich auch.
6.000 besoffenen Leuten, die dann so Sachen gepöbelt haben wie runter von der Bühne, wir wollen die nächste Band hören, was soll die Scheiße? Und so. Und das ist bis heute mein schlimmster Auftritt gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber...
Ich habe den, glaube ich, dann fröhlich verdrängt oder ich verwechsel ihn gerade, aber ja.
Ich war auf jeden Fall, Janina war auch da. Janina Mau, auch Slammerin aus dem Bremer Umland.
Ja.
Aber mich kann jetzt auch nicht mehr ganz so viel schocken. Also es war auch gut, diesen nicht den Choir vor mir zu haben.
Der alles abnickt so. Ne?
Auch wenn es verdammt hart war, ja.
Wobei ich immer denke, wenn man jetzt in der eigenen Szene, dann sitzen die ganzen Konkurrentinnen und Konkurrenten vorne und denken so, und das kann auch hart sein.
Ja, das ist zum Glück nicht so. Nee. Also das ist so dieses Konkurrenzding. Okay.
Nee.
Gibt es vielleicht bei deutschsprachigen Meisterschaften oder sowas eher. Also wenn es wirklich um Dinge geht, die auch später was bedeuten können. Aber eigentlich, im besten Falle sitzen wir da und freuen uns über die Texte der anderen.
Wir sitzen ja alle im selben Boot. Das ist, weiß ich nicht, fände ich, ergibt nicht so viel Sinn. Aber ich finde es halt insofern spannend, dass es bestimmte Themen gibt, die so in Season sind, also die irgendwie gerade sehr aktuell sind. Und es gibt auch Texte, die, und das ist vielleicht das Besondere am Poetry Slam Format, die eine sehr kurze Halbwertszeit haben, weil wir sehr, früher würde, hätte man gesagt, popkulturell unterwegs sind. Also du hast sehr tagesaktuelle Referenzen teilweise in deinen Texten drin, die du in einem, wo du weißt, den kann ich nicht mehr lesen, der ist ein halbes Jahr alt. So, ne? Das können ganz, ganz, ganz kleine Details sein, es können aber auch große Aufhänger sein. Also so Begriffe wie Friedrich Merz oder so sind in letzter Zeit vermehrt in Poetry Slam Texten vorgekommen. Und irgendwie, das ist anders als vor 2 Jahren zum Beispiel.
Das stimmt. Ich habe gerade an den Teamtext von Sim und mir gedacht, indem wir, es ist ein Forderungskatalog und wir fordern dann irgendwann, es ist ein bisschen klamaukig, aber wir fordern die sofortige Absetzung von Christian Lindner. Und dann haben wir das gelesen, so kurz nachdem der halt gekündigt wurde. Und das war sehr lustig. Also dieser Text ist jetzt auch, genau, und dann haben wir halt gesagt, weil das so gut geklappt hat, fordern wir jetzt die Absetzung von Friedrich Merz. Ja, aber genau, das vielleicht auch eine Anekdote, die man nicht so gut versteht, aber für mich auch so ein, dieses, ja, Texte können altern und nicht mehr up-to-date sein.
Und es gibt auch zeitlose Themen, also leider ist sie nicht mehr unter uns, aber Marlene Stammer-Johanns, die älteste Poetry-Slammerin Deutschlands.
Mein großes Vorbild.
Hat ja jahrelang, jahrzehntelang einfach zeitlose Themen wie zum Beispiel Umweltschutz auf die Bühne gebracht und ein Gehör gegeben. Und es gibt Themen, die einfach berechtigterweise auch nie aus der Mode kommen, sondern vielleicht in anderen Gewändern von unterschiedlichen Generationen wieder aufs Tableau gebracht werden. Und das finde ich so spannend.
Ja, erzähl doch mal. Weil ich habe jetzt gerade gedacht, so würden jetzt, also wie alt sind denn so die anderen? Also es gibt ja wahrscheinlich kein Alter dafür, ne? Das heißt, würdest du jetzt so sagen, ja, Gen Z hätte jetzt hat ein anderes Thema inhaltlich? Hm. Oder ist das schon so ein bisschen sehr so, von oben herab, dass man sagt, ja, die jungen Leute, die sind da, die interessieren sich halt einfach noch nicht so für irgendwas. Das stimmt gar
nicht. Es ist total spannend, wenn du, also das Alter ist von bis und das ist das Coole, weil sich theoretisch ja jeder Mensch auf diese Bühne stellen darf, egal wie alt oder jung er ist, mit unterschiedlichsten Lebenserfahrungen, die auch gar nichts mit dem Alter zu tun haben müssen. Aber als Beispiel jetzt ganz konkret, ich moderiere ein Veranstaltungsformat, das heißt Femslam, also Female Slam, wo nur Slammerinnen eingeladen sind, wo es in 2 Leserunden natürlich darum geht, eine Siegerin am Schluss zu kriegen, aber es gibt 2 Leserunden. Leserunde 1 ist immer zum Thema Frau sein, in unterschiedlichster Art und Weise. Das Thema ist aber so offen gehalten, dass es da auch allein ganz viele mögliche Spielarten gibt, von lustig über ernst bis hin zu wütend. Und wenn du da verschiedene Generationen auf die Bühne kriegst und du hast jemanden, der vielleicht 16, 17, 18 ist und du hast dann jemanden, der vielleicht 60, 70, 80 ist, dann hast du halt eine super Bandbreite, weil Emanzipation als Beispiel für jemanden, der jetzt 60 plus ist, ein ganz anderer Prozess war als die Welt, in der sich junge Menschen bewegen. Was nicht heißt, dass es vielleicht weniger anstrengend oder anstrengender oder wie auch immer ist. Es ist halt eine andere Sichtweise. Und das Spannende ist, dass man sieht, bestimmte Problematiken ziehen sich auch einfach durch die Generation. Und da müssen wir immer wieder ran.
Mhm.
Und wenn man dann wieder junge Leute sieht, die Ärmel hochkrempeln und sagen, so, dann wollen wir mal, ist das eigentlich cool.
Ja, also manchmal heißt es, das Problem hat einen anderen Namen bekommen.
Mhm.
Manchmal einfach nur leider. Es ist immer noch da. Aber das ist genau das, was auch hier in der Redaktion immer passiert.
Hm.
Wir auch über 70-Jährige haben, die gleichzeitig mit 20-Jährigen oder 18-Jährigen zusammen sind. Und
das kannst du halt auch auf der Bühne haben. Und gleichzeitig kannst du ein Publikum haben, was sehr altersgemischt ist. Und im besten Falle ist das einfach ein Abend, der so viele Sichtweisen zulässt, die nebeneinander existieren können, dass es einfach eine Achterbahnfahrt der Emotionen ist zu einem Thema. Also.
Und ich finde, also ich bin auch relativ viel in der U20-Arbeit, also unter 20-Jährige, die Poetry Slam machen. Und ich bin eher ziemlich häufig beeindruckt von diesen Menschen. Und die bringen mir extrem viel auch bei und neue Themen auch bei. Und also beeindruckt in dem Sinne, dass ich denke, ja, okay, als ich in dem Alter war, war ich noch nicht so weit, über diese Themen und so politisch zu sein und so ernsthaft über Themen zu sprechen. Also ja, nee, ist echt stark, was danach wächst und mit was für Themen die sich auseinandersetzen.
Ja,
da würde ich jetzt ja also einmal nochmal sagen, wenn jetzt irgendjemand zuhört und sagt, oh, ich habe mich da noch nicht getraut, wie würdet ihr dann, was würdet ihr raten?
Ja, komm rum.
Wir sind voll lieb.
Entschuldige, ich habe dich vorbei rumkommen und erstmal vielleicht zuhören, wenn man sich nicht gleich traut, sich einzutragen.
Ja. Erstmal schauen, ob es was für dich ist. Ich erinnere mich daran, wenn ich bedenke, wie schüchtern ich am Anfang war und man hätte durch eine falsche Herangehensweise sehr viel auch kaputt machen können bei mir. Also so Stichwort Awareness und so, das war ja alles damals noch nicht so richtig. Das war schon, also es hatte niemand Hemmungen damals zu sagen, mich anzukündigen als Beispiel mit und jetzt die einzige Frau des Abends.
Ja, und, ja, das kenne ich auch noch.
Ne? Oder du wirst eingeladen, weil Toll. Du machst doch wahrscheinlich Liebeslyrik, weil du bist doch eine Frau. Also dafür habe ich dich doch eingeladen. Ja. So, und du kannst durch, du möchtest ja, dass Leute sich wohlfühlen, die da kommen. Das ist erst, soll erstmal von Moderation und Organisation irgendwie Schritt Nummer eins sein. Und wenn das gut funktioniert und du merkst einfach, du hast schon mal im Publikum gesessen, du weißt, wie der Laden da läuft, du weißt, wer da vielleicht auf die Bühne kommt, da sind vielleicht auch Leute, die sagen, das ist heute mein erstes Mal vor dem Mikrofon. Die werden aber unterstützt und dann wird noch ein extra Applaus eingefordert fürs Mutigsein und so. Und die Moderation einfach darauf achtet, dass ein wertschätzender Umgang stattfindet. Die Menschen gehen als Mensch ans Mikrofon und verlassen das Mikrofon auch noch als Mensch. Da wird zum Beispiel nicht gebuht. Wenn das alles stimmt, dann trauen sich, glaube ich, Menschen auf eine Bühne. Und dann, ja, dann spielen ganz viele Faktoren zusammen, ob sie es mehrfach tun möchten, finde ich. Also
total. Und besucht Workshops. Also es gibt immer wieder Workshops. Also wenn es jetzt in Bremen und umzu ist, kann man beim Slam Bremen, beim Slammerfilet auf den Seiten schauen. Da gibt es immer wieder Angebote. Ich gebe auch relativ viele Workshops. Annika gibt auch Workshops. Genau, da gibt es einfach einige Angebote. Und zum Beispiel eben, ich wiederhole Ihnen nochmal, der Slam Bremen findet einmal im Monat statt. Immer am zweiten Donnerstag. Gerne zum Zugucken kommen, aber auch gerne einfach mal anmelden und ausprobieren. Wir sind, glaube ich, eine sehr, sehr gute Bühne, um anzufangen.
Ja.
Wir haben ein sehr liebes Publikum.
Wertschätzend.
Wir sind, glaube ich, im Team auch alle nett, relativ nett, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ja, genau, es gibt keine dummen Fragen. Komm vorbei, probier's aus.
Und letztendlich muss ja jeder für sich selber entscheiden, ist das was für mich? Fühle ich mich da wohl?
Genau.
Fühle ich mich auch irgendwie verstanden? Bin ich vielleicht doch viel zu nervös vor so einem Mikrofon, dass ich das vielleicht doch auf eine andere Art und Weise, meine Literatur irgendwie an die Menschen bringen möchte, als mich vor ein Mikrofon zu stellen? Aber auch
als Podcast.
Als Podcast. Probieren geht über Studieren. Also wirklich ausprobieren.
Und auch da, die Nervosität wird besser.
Ja, also und auch da gibt es Tipps. Also das kann man auch lernen. Ja, wir sind da ganz zuversichtlich. Und wenn wir gute Menschen im Nachwuchs haben, dann stirbt das Format auch nicht aus, was sehr schön wäre, weil es gibt es jetzt schon so lange.
Ich glaube, das stirbt auch nicht aus.
Das glaube ich auch nicht, weil die Menschen immer was zu sagen haben.
Ja, und weil es die einfachste Bühne ist. Also trotzdem es mittlerweile relativ viele Einladungsslams gibt und da die Hürde ein bisschen größer ist, ist eigentlich der Weg auf eine Slam-Bühne so einfach. Es fragt niemand nach einem Zertifikat. Es fragt niemand nach deinem Lebenslauf. Du kannst dich eigentlich einfach anmelden und das ausprobieren. Und wie geil ist das? Und wie dankbar bin ich dafür, dass ich so viel Bühnenerfahrung da sammeln darf irgendwie. Ja.
Hattest du eine kuriose Bühne noch, außer die Bu-Bühne?
Ja, mehrere. Also vor allem eigentlich in öffentlichen Räumen. finde ich immer spannend, weil dann gibt es auch so Laufpublikum und manchmal pöbelt dann jemand. Irgendwie in Rothenburg-Wimmer hat mal, weiß ich nicht, ich glaube, es war eine Demo, auf der ich einen Text vorgelesen habe. Und dann brüllte er so von ganz hinten, ja, das kann man ja auch anders sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Und dann war er aber weg, als ich fertig war mit dem Text, weil ich dachte, ja, jetzt können wir ja vielleicht auch darüber reden. Also.
Wo ist er denn?
Und die kurioseste und krasseste Bühne war jetzt neulich in Ulm. Aber vielleicht ist es nicht so kurios, aber es hat mich umgehauen, weil ich durfte in Ulm auf einer Demo auch einen Text lesen, also eine Demo gegen rechts, und habe gedacht, ja, Ulm hat 120.000 EinwohnerInnen, glaube ich. Wie viele kommen da? 1.000? Weiß ich nicht. Und dann waren da 10.000 Leute und mir ist das Herz so in die Hose gerutscht. Ich stand noch nie vor 10.000 Leuten.
Oh, krass, ja.
Das war für mich auf jeden Fall kurios, weil ich nicht damit gerechnet habe und dann nicht mal aus der Situation raus konnte, und dann war es geil. Es war sehr, also eine krasse Ehre, da mitreden zu dürfen und gehört zu werden.
Schön.
Ja.
Hast du noch eine Wunschbühne, wo du gerne mal... Chicago. Nein.
Oh, ganz viele.
Hau mal eine raus, so fürs Universum, dass da sich was bewegt. Du kannst auch noch kurz überlegen, dann frage ich erstmal Annika. Ja.
Bitte.
Wo hast du mich dieselbe Frage?
Erstmal nach den kuriosen Bühnen. Und außerdem möchte ich endlich wissen, wann wir dich jetzt in deinem Soloprogramm sehen. Das hast du ja auch immer noch nicht erzählt. Habe ich am Anfang so ganz wirr angedeutet. Aber in Wirklichkeit,
ich nehme den Faden gerne auf.
Ist das der Grund, warum du uns angeschrieben hast und
Wahnsinn,
warum wir uns überhaupt kennengelernt haben?
Das ist irre, oder? Ja, immer diese Self-Promotion.
Sehr gut, sehr gut. Mehr davon.
Dann nehme ich den Faden doch gleich auf. Also, liebes Publikum, liebe Menschen an den Empfangsgeräten, ich trete am Freitag, dem 14. Februar, das ist Valentinstag, schickt da bitte alle Pärchen hin. Ich habe auch Liebestexte dabei und Trennungstexte, also je nachdem,
sehr gut,
worauf ihr Lust
auch
habt.
Trennungstexte.
Ja, also Freitag, 14. Februar 2025 darf ich im Theater am Leibnizplatz, a.k.a. In der Bremer Shakespeare Company, mein Solo spielen. Mein Name ist Annika Blanke, mein Programm heißt Blankes Entsetzen. Ich bin Rita Appel immer noch so dankbar für diese Titelinspiration. Und ja, da spiele ich mein Soloprogramm, was sich eigentlich mit dem sich einen Reim auf die Welt machen beschäftigt. Denn das blanke Entsetzen ist um uns herum, im Großen und im Kleinen. Und genau mit darüber, wie man damit umgehen kann. Und dass das nicht nur ernst sein muss manchmal, sondern auch durchaus sehr lustig sein kann. Das verspricht vollmundig mein selbstgeschriebener Pressetext, den ich am 14. noch einhalten werde. Und die skurrilste Bühne, um das nochmal zu sagen.
Ja.
Ich durfte mal Teil... Also wie Eva schon sagt, alles im öffentlichen Raum ist spannend, weil die Menschen nicht Geld bezahlen, sich irgendwo hinzusetzen und dir zuzuhören, sondern du konfrontierst sie, ob sie gerade wollen oder nicht. Ja. Und ich durfte Teil sein eines Rundgangs durch Oldenburg, wo man mit Hans im Glück im Rahmen von, ich glaube, den niedersächsischen Musiktheatertagen oder so, konnten sich Menschen anmelden, sind quasi mit Hans im Glück, also einem Schauspieler, verschiedene Stationen abgegangen. Und an den verschiedenen Stationen waren KünstlerInnen, unter anderem auch ich. Das musste geprobt werden und ich durfte einen sehr konsumkritischen Text vor einem Konsumtempel, also vom Karstadt oder Kaufhof oder sowas, performen. Das übten wir mitten an einem Samstag in der Shopping Rush Hour mit einem Mikrofon. Also stand ich da, um mich herum nur Menschen mit Tüten. Und eine ältere Dame kam auf mich zu. Und die kam immer näher und ich wusste jetzt nicht, was sie wollte. Und in meiner in meinem leichten Anfall von Narzissmus dachte ich, oh, die findet das bestimmt gut und will jetzt irgendwas. Und dann kommt sie immer näher und sagt, Entschuldigung. Und ich sag, ja. Und sie sagt, lassen Sie das. Und die Regisseurin stand daneben und sagte, nein, weitermachen, wir müssen die Zeit stoppen, wie lange das jetzt hier dauert.
Weil lassen mussten, Sie das.
Die mussten wissen, wie lange das, also wie viel Zeit wir haben und ob das mit der Zeit passt, bis die dann da sind und so.
Können wir das bitte auch mal machen, so irgendwo hingehen und sagen, Entschuldigung, lassen Sie das. Ja.
Entschuldigung, lassen Sie das.
Es gibt genug
und die Regisseurin so, nein, weitermachen. Und ich so, hä? Und dann muss ich halt weitermachen. Und der Dame hat es nicht gefallen. Das tut mir bis heute leid. Aber ich habe sie in ihrer Shopping-Experience ein bisschen gestört dann.
Ach, ich glaube, wenn die so frech sowas sagen kann, dann braucht sie dir nicht leid.
Die hat auch nicht freundlich gebeten. Sie hat mich fast auch angefasst. Das fand ich...
Okay, nee.
Also ich war wohl schon eine akustische Bedrohung ein bisschen.
Tja. Auch ein schönes Wort, akustische Bedrohung.
Ja, wer weiß. Aber ja, und sonst...
Ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein Regieeinfall, weißt du?
Ja.
Und sagen die, das ist eine gute Idee. Wir lassen dann mal immer jemanden kommen, der sagt, dann lassen Sie das und dann passiert irgendwie noch was. Und dann aber doch.
Ja, oder weißt du? Die haben die absichtlich eingeschleust, um zu sehen, wie stressresistent ich einfach bin im öffentlichen Raum. Das war vielleicht auch ein Test, das weiß ich ja leider nicht. Das könnte auch sein, ja.
Vielleicht war es ein Test. Ja,
vielleicht, wir werden es nicht rausfinden, schon ein paar Jahre her.
Aber ist ja gut gegangen.
Ich bin noch hier, ich habe auch immer noch Lust, also die konnte mich nicht vergraulen.
Und du hast kein Hausverbot vor irgendeinem Shopping-Tempel bekommen?
Nee.
Das ist doch
aber
gut.
Ich erzähle euch nachher mal etwas ganz Spannendes, was das angeht, aber das ist
total gemein. Aber
das erfahrt ihr hier nicht, das ist nicht auf der Aufnahme.
Genau, das muss man, vielleicht erzähle ich es am 14., man weiß es nicht, aber es gibt in der Tat...
Das ist guter Team.
Etwas, was mit H anfängt und Hausverbot beinhaltet.
Ich habe auch mal Hausverbot in Hannover bekommen. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Siehst du?
Das erzähle ich vielleicht auch am Film.
Hatten wir nicht alle schon mal Hausverbot?
Ja.
Wie sind wir da jetzt eigentlich? Ach so, ich
bin du hast okay, ja. Das eskalierte schnell. Kuriose Bühne. Neben draußen. Du wolltest noch irgendwas sagen oder wolltest du deine Wunsch...
Nee, weiß ich gar nicht.
Wolltest du jetzt noch deine Wunschbühne sagen oder sollen wir erstmal... Eva hat ganz viel notiert.
Eva hat notiert. Eva, teile deine Gedanken mit uns.
Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe jetzt ganz viele Sachen aufgeschrieben und wenn ich jetzt noch weiter aufschreiben würde, würde ich noch mehr. Aber ich soll eine sagen.
Oder zwei, ach. Oder drei.
Okay, dann muss ich nur zwei wegstellen. Also... Ich habe schon ewig so im Kopf, dass ich kann nicht Auto fahren, ich habe keinen Führerschein, aber ich würde eigentlich gerne eine fahrende Bühne haben, also die ich irgendwo aufbauen kann. Und das fände ich geil. Und, oh scheiße.
Ich kenne eine fahrende Bühne.
Ja?
Ja.
Kann ich da mal drauf?
ich weiß nicht. Lass uns da mal drüber nachdenken.
Das fände ich auf jeden Fall geil.
Ja, aber das ist so ein Lastenradbühne ist das. Also ein Lastenrad, das man so aufklappen kann.
Da waren hier doch, gab es doch noch, ja, super Satz. Es war doch neulich eine Veranstaltung auch auf dem Marktplatz. Mhm. Da waren Simeon und Janina. Die sind auf dem Lastenrad aufgetreten.
Ja.
Und es soll ganz cool gewesen sein. Die haben so Texte über Bremen gesprochen. Ja. Ja, ja. Aber also mein in meinem Kopf ist immer irgendwie so ein ja, so ein LKW, nicht eine LKW, aber so ein
Bulli.
Oder ein Bulli. Aber irgendwas, wo man was aufklappen kann und dann ist es eine Bühne. Das fände ich schön. Ich würde aber auch gerne mal auf Wacken auftreten oder in einem Handballstadion oder...
Warum Handball und nicht Fußball?
Weil ich Fußball ganz langweilig finde, es tut mir leid. Aber Handball Problem. Ist...
Nein, okay.
Ich habe 9 Jahre Handball gespielt und finde es der beste Sport der Welt. Weil es so Spaß macht und so viele Tore fallen. Und das fand ich super cool, weil ich werde nie wieder in einem Handballstadion selbst spielen. Also ich, oder ich habe auch noch nie. Also in der Liga habe ich nie gespielt. Aber genau, irgendwie nochmal in ein Handballstadion zu kommen, fände ich geil. Oder halt mehr Straßenpoesie.
Mhm.
Und eigentlich will ich auch viel mehr international machen. Also ich durfte auch so in Großbritannien, in Kroatien, in den Niederlanden auftreten. Und das hat mir unheimlich viel gegeben, dieser Austausch nochmal mit ganz anderen Färbungen von Poesie und Spoken Word und so. Ja, aber jetzt habe ich ganz viele Bühnen gesagt. Ich möchte noch nicht aufhören.
Das ist gut.
Du hast ja auch noch viel dann auf der Uhr. Das ist doch cool, wenn man dann noch so die Bühnen hat, wo man gerne mal hin will oder wo man mal schon drauf war oder sagt, du bist jetzt bald im Theater.
Ja.
Und das ist ja auch ziemlich groß dann.
Das ist groß. Also da sind noch ein paar Plätze zu vergeben. Habe ich richtig Lust drauf. Ich überlege gerade, was noch so schöne Momente war, wo du international sagst. Ich durfte, und da kann ich auch gleich jetzt mal so einen kleinen Tipp mit einfließen lassen. Ich durfte das Vorprogramm machen von Andrea Gibson, eine amerikanische Poetin. Durfte ich in Berlin vor Band quasi sein. Und das ist auch halt, das war so mein krassester Moment, weil ich habe Andrea Gibsons Poesie kennengelernt, da war ich 20 und habe danach wirklich jahrelang, also ich habe die auch nur über YouTube gesehen gehabt und habe danach jahrelang einfach wirklich alles verschlungen, was die rausgebracht hat und dann auf der Bühne zu stehen, auch mit einem englischsprachigen Text von mir und zu sehen, wie sie hinten im Publikum steht, da war echt, also wow, da ist mein Herz in die Hose gesungen, also guckt euch bitte alles von Andrea Gibson an, die ist ganz, ganz toll, die Person und wo ich total Lust hätte, also ich war schon auf dem Wacken, deswegen Wacken ist cool.
Mega.
Ich hatte richtig Lust. Weil
auf der Bühne?
Ja. Weil das
da gibt es einen Slam.
Da gibt es einen Slam. Deshalb.
Da gibt es wirklich
einen Slam. Ja. Slam, ja. Und ich will, wenn ich groß bin, auch mal noch backen.
Und ist der aber nicht so neben den Toiletten so eine kleine Bühne? Nee,
sondern der ist schon amtlich. Also, das ist ich schon, meine nur. Das ist schon cool.
In der, weiß ja, nicht, und hinten, ich, Sofa-Lounge, ich war, so ganz ich, weit weg. Nein, nein.
Nee, schon eine richtige Bühne.
Und ich war zuletzt da, als das große Unwetter war jetzt. Das war auch ein Erlebnis. Aber wo ich mal richtig Lust hätte, weil mir so viele Leute so viel Gutes von diesem Festival sagen und weil es auch explizit eine Literaturbühne hat. Ich möchte aufs Wattenschlick.
Oh, wollte ich gerade sagen.
Das soll toll sein. Ja.
Liebe Wattenschlick-Menschen, ich möchte zu euch.
Kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich so schön da. Und stell dir mal vor, da ist halt einfach, ja, das Watt. Ja. Das ist so cool. Und es gibt so ein, weiß nicht, wie dieses Breminale Zirkuszelt und da drin ist die Literaturbühne. Das ist unheimlich toll.
Wenn irgendjemand Menschen vom Wattenschlick kennt oder wenn Wattenschlick Menschen zuhören, ich möchte zu euch.
Ja.
Aber erstmal jetzt 14. Bremen. Auch schön.
Ich freue mich gar nicht.
Denkst du gerade ans Wattenschlick?
Ich denke gerade ans Wattenschlick.
Oh, wie schön.
Und dann so daran, dass ich da auch für Lesungen ein bisschen früher aufgestanden bin, als man sonst auf Festivals manchmal so sich dann vom Zeltplatz am anderen Ende.
Soll sehr, sehr schön sein. Ich hatte noch nicht die Chance, da hinzugehen, aber mir sagen alle Leute nur Gutes. Und das will was heißen. Weil meistens hast du bei Festivals, wenn du 10 Leute fragst, irgendwie mindestens einen, der irgendwas zu kritisieren hat.
Ich glaube, die KünstlerInnen sind auch alle sehr begeistert, weil ich glaube, die Betreuung da ist super nett. Also die
das ist noch ein Punkt, warum ich dahin möchte.
Und gucken aufs Meer. Also,
Wahnsinn,
das ist natürlich schön.
Ja. Ja. Hm. Und generell sind wir uns, glaube ich, einig, dass ein Auftrittsort an sich ja noch keinen guten Auftritt macht, sondern es sind immer die Leute und je offener die sind, desto cooler kann eine Veranstaltung werden.
Voll, aber es hilft auch, wenn der Auftrittsort geil ist und was wir ja auch mitbringen. Also es hilft sowohl, wenn das Publikum sich freut, uns zu sehen.
Und wir uns Mühe geben.
Und sowas wie Jubel oder so, also klatschen, keine Ahnung, also so eine Resonanz gibt. Und genau, wenn wir auch Bock haben, eine geile Show zu machen, dann hat das gute Voraussetzung, ein guter Abend zu werden.
Ja.
Da kann man nichts mehr zu sagen, oder? Außer, dass man darüber nochmal zurückdenken kann, wie ihr euch vielleicht verändert habt in den Generations, in den Zeiten, keine Ahnung. Mhm. Ja. Zum Beispiel hätte ich jetzt eine unserer klassischen Fragen, ist eine Frage, die sich bestimmt für ein Slam-Thema eignet. Und das wäre zum Beispiel, weil eine langweilige Frage kann ich euch ja wirklich nicht stellen, das kann ich euch nicht antun.
Mach, was du willst.
Kannst du es riskieren?
Mal gucken, kannst du riskieren, aber das fragen wir nicht oft, aber wenn es gerade passt, und jetzt passt es gerade, ist es so, welches Lebensmittel magst du jetzt, was du als Kind nicht mochtest?
Oliven?
Spinat.
Ja, das ging ja schnell. Beides grün. Naja, ja.
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 Und Bier.
Aus Gründen.
Entschuldigung. Nein, meine Eltern sind sehr nett.
Und wie alt wärt ihr gern? So wie jetzt? Oder was denkt ihr so über dieses ganze Thema?
Das ist mir egal. Also wie alt ich bin.
Ja.
Ja.
Ich bin ja jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit 41 geworden. Und ich habe gemerkt, dass mit über 40 sich eine gewisse Gelassenheit bei bestimmten Dingen einstellt. Mhm. Weil bestimmte Dinge einfach nicht mehr passieren können oder werden. Und man, das kann auch eine Entspannung sein.
Mhm.
Und ich für mich, also ich habe... sehe mich immer irgendwie sehr, relativ alterslos. Also das Konzept Alter ist mir irgendwie nicht so geläufig. Was auch cool sein kann. So. Aber ich bin gern so alt, wie ich jetzt bin.
Kennt ihr das, dass ihr das vergesst, wie alt ihr seid? Ich hatte auch immer schon Phasen, dass ich das wirklich selber vergesse.
Total.
Ja.
Toll. Und ist mir egal, ist vielleicht auch eine flapsige Antwort gewesen.
Das ist okay.
Aber ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du, Annika. Klar, merkt man irgendwann körperlichen Verschleiß oder so. Also die Knie tun mehr weh oder sowas. Aber im Endeffekt ist mir das relativ Wumpe.
Das ist halt eine Zahl, ne? Es kommt darauf an, was du draus machst. Und ja.
Mhm. Aber ja, ich vergesse mein Alter auch öfter.
Auf jeden Fall ist man nicht zu alt für Poetry Slam.
Nein,
niemals. Nie. Wie alt war Marlene? Fast 90, oder?
Marlene,
89?
Ja. Auf jeden Fall über 80, ja.
Ja. Das war die älteste Poetry-Slammerin in Deutschland.
Mhm.
Nee, man ist nie zu alt.
Nee. Ich glaube, man ist dann zu alt, wenn man aufhört, sich Gedanken um seine Umgebung zu machen. Also
das verstehe ich nicht.
Nee, musst du auch nicht. Ich versuche es mir selber gerade auszuerläutern. Aber ich glaube, es kommt ja ein bisschen drauf an, man sagt ja, geh auf eine Bühne, wenn du was zu erzählen hast. Und ich glaube, dass Slam-Poetry immer auch damit zu tun hat, sich irgendwie ja, Gedanken zu machen und zu teilen. Und ich glaube, es gibt Menschen, die hören mit 20 auf, sich irgendwie Gedanken, außer um sich selbst zu machen. Und ich glaube, dann hast du natürlich eine Bühne voller Ego-Texte. Aber
gibt's auch.
Ja, gibt's auch, aber es wird relativ schnell doch sehr einseitig. Also
ja, volle Lotte. Ne? Aber ich
glaub, mindestens bei einer doppelten Vorrunde fällt das Prinzip, also
und der kommt man damit Text nicht mehr durch. Geht auch um mich.
Genau, aber, weil ich mich damit am besten auskenne.
Aber es gibt ja noch andere Gründe, um auf eine Bühne zu gehen. Also entweder, weil ich die Aufmerksamkeit mag oder weil ja, ich unterhalten möchte ja, oder weil ich amüsieren möchte oder genau.
Ja, aber ich glaube, wenn du nur, also die, das ist dann aber auch schon wieder die alte Frau erzählt. Wenn, ja, die Frau, die gerade noch gesagt hat, Alter ist nur eine
ja,
Zahl.
Ja. Ja. Aber komm, du erst mal ja, mein ja, Alter.
Oh Fun Gott, Fact, ich nein, bin hier die Älteste. Ich nicht ja, ja.
Wir nehmen alles zurück. Nein, aber ich glaube, wenn es lediglich eine Motivation gibt, dann, das sind in meiner Wahrnehmung nicht diejenigen, die jahrelang auf einer Bühne stehen. Weil sich das irgendwo relativ zügig abnutzt.
Also, du meinst, es muss verschiedene Motivationen
ja,
geben?
Ja, ja. Oder zu deinem Entdeckergeist irgendwie. Ja. Lust auf was Neues.
Meinst also, du so Lebensphasen?
Ja, das vielleicht noch nicht mal. Aber wenn der einzige Antrieb ist, bitte guckt mich alle an. Ich glaube, das nutzt dich relativ schnell ab.
Mhm. Also ich...
Vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß es nicht.
Ne, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe und... wollte jetzt nur noch ergänzen, also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich schreibe, weil ich wütend bin oder Unverständnis habe. Mhm. Und aber was ich auch schön finde, ist über die Jahre mich immer wohler zu fühlen auf dieser Bühne und zu merken, dass ich gelassener mit Dingen ja, umgehen kann. Und das, also genau, ja, vielleicht irgendwo vermissen gesagt, dass ich besser werde oder professioneller werde auf dieser Bühne. Das mhm, macht mir auch Spaß. Also das
ja.
Und da geht es dann nicht ums Gewinnen, sondern wirklich nur, dass ich merke, okay, ja, das hat sich heute richtig geil angefühlt.
Hm. Man, es klingt immer so blöd, man ruht ein bisschen in sich. Also es gibt so Momente, wo du für dich einfach feststellst, ich kann auch mal auf der Bühne irgendwie durchatmen so und ich verliere aber keine Spannung irgendwie, ne? Ja. Sondern ich fühle mich gerade im Hier und Jetzt wohl auf dieser Bühne und habe das Gefühl, da sind wir beim Energiethema, das bleibt so aufrechterhalten. Und das sind schöne Momente, wenn du dir das herausnehmen kannst, auch mal kurz, weiß ich nicht, ruhig zu sein, wie auch immer. Ja, das ist schon cool. Weil ich war ganz am Anfang so nervös, du hättest mich fragen können oder jemand hätte mir, du hättest mir alles erzählen können, was ich auf der Bühne gemacht habe. Ich habe keine Erinnerung daran gehabt, weil ich so nervös war.
Okay.
Also da hättest du mir sagen können, du hast aus Versehen einen Abschnitt zweimal gelesen. Ich würde dir erst so glauben, weil ich mich nicht mehr daran erinnert habe.
Mhm.
Und mit der Nervosität umzugehen mit der Zeit. Und es gibt ja immer Momente, wo du denkst, warum machst du das eigentlich? Ne? Du bist wieder so nervös. Den Stress kannst du ja auch sparen. Aber dafür macht es zu viel Spaß und ist zu facettenreich zum Ausprobieren.
Mhm.
Man findet ja immer noch irgendwas Neues. Nach all den Jahren.
Ja.
Ja, vielleicht macht das auch ein bisschen Mut an all die Personen, die eigentlich so innerlich sehr nervös sind.
Ja.
Das eigentlich machen wollen, aber sich doch nicht trauen.
Ja, ja.
So. Mhm. Ich weiß von einer Flinter-DJ, dass die zum Beispiel immer viel so mit Outfit gearbeitet hat. Ich dachte, das dürft ihr ja nicht so ganz, aber dass man dadurch dann sich so ein bisschen löst von der eigenen Person
ja,
und das dann sich eher traut. Ne?
Du spielst eine Rolle in gewisser Weise.
Und das tust du ja ohne Kostüm auch. Also ich bin ja auf der Bühne Bühnen-Eva und im Privaten bin ich Privat-Eva. Das ist die gleiche Person, aber das sind andere Facetten von mir. Mhm. Also es geht dir wahrscheinlich auch so, dass man ja immer ein Stück weit also anders ist, als ich würde jetzt nicht, wie ich auf der Bühne rede.
Ja.
Ja.
Ja, ja,
genau.
Bühnen-Annika zum Beispiel ist, wenn ich jetzt mein Solo spiele, auch ein bisschen, ich traue mich mehr manchmal und ich komme auch mit mehr durch. Also augenzwinkernd auch mit dem Publikum zu interagieren, wo du manchmal ein bisschen drüber bist, aber mit dem Augenzwinkern. Also dem Bühnen, ich würde auch mehr verziehen, wenn du mal satirisch, schwarzhumorig unterwegs bist. Hm. Und damit zu spielen, macht ja auch Spaß.
Du läufst ja auch länger warm dann, wenn du da nur nicht 6 Minuten, sondern...
Nee, das ist klar, genau.
Das 60 hast oder 90.
Total, ja. 90, ja. Ja, und dann Facetten zeigen und ja, und auch mal für sich was ausleben, was sonst im Alltag schwierig umzusetzen ist, ne? Wenn du so richtig Lust auf Satire hast, kannst ja nicht irgendwie dich beim Bäcker beim Brötchenkauf erproben, da gibt's höchstens noch eine rein, aber
ja, ich weiß nicht. Ja, eigentlich stimmt das, aber ich habe gerade überlegt, ich habe eine Zeit lang gerne gelogen. Also ich lüge auch immer noch ganz gerne, aber...
oder doch nicht.
Halt nicht, wenn es irgendwie dramatisch wäre.
Die Matrix. Ist es da?
Wenn nicht Gegenteilstag. Ist heute Gegenteilstag? Nein!
Doch, es ist immer Gegenteilstag. Und zum Beispiel bin ich auch durch Bremer Kneipen manchmal gezogen und habe irgendwie mit FreundInnen zusammen behauptet, wir wären eine finnische Band oder irgendwie sowas. Und das waren durchaus Orte, wo uns Leute hätten kennen können, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ja, das stimmt, aber eigentlich stimme ich dir zu bei dem Bäckerpunkt, dass du da jetzt nicht dein Solo probst, aber ich spiele auch so manchmal gerne eine Rolle. Ist mir nur gerade wieder eingefallen.
Naja.
Vielleicht war das auch... Wenig zielführend, dass ich das jetzt noch mit eingeworfen habe.
Ja, aber auch das lernt man ja. Ganz am Anfang habe ich mich mit meinen Texten dahingestellt, habe nicht anmoderiert und habe nur gesagt, so, ich habe hier was zu sagen und das sage ich jetzt. Und habe das auch mit so einer jugendlichen Vehemenz gemacht natürlich. Mhm. Und wollte die Welt retten, auch ganz alleine gerne. Und habe, wenn ich dann 7 von 10 gezeigt bekommen, mich sehr unverstanden gefühlt. So fing es bei mir halt irgendwie so ein bisschen an, weil ich gedacht habe, das ist doch, also ne, so ein bisschen, da habe ich gedacht, mindestens eine 8. So, und... Und dann habe ich aber gemerkt, dass du dadurch ja total viel verschenkst in der Publikumsinteraktion. Die müssen ja erstmal checken, wer bist du denn da überhaupt? Und auch in den 6 Minuten musst du ja irgendwie im besten Falle Leute dazu bringen, dass die sich erstmal gerne auf dich einlassen möchten. Und dann kannst du sie immer noch gerne verwirren, wenn du da Lust zu hast oder anlügen oder whatever. So. Und daran besteht ja auch der Reiz.
Mhm.
Eine gewisse Art von Text braucht ja auch vielleicht eine gewisse Grundarroganz oder ne, von der... Ja, das es ist ja nun mal so, wenn du einen satirischen Text
sprach
machst...
die Deutschlehrerin.
Und du möchtest nicht gemocht werden, dann wäre es jetzt komisch, wenn du sehr likable da auftrittst. Das ist ja Thema verfehlt.
So. Oh, jetzt möchte ich meinen arroganten... Also es kann auch sein, dass ich arrogante Texte habe, aber jetzt möchte ich mal bewusst einen arroganten Text schreiben. Da hätte ich irgendwie Bock drauf.
Ja, ich habe einen im Programm.
Geil!
Okay, ja, dann könnten wir uns den... Warte mal, wann könnten wir uns den nochmal...
Ich weiß, ich glaube, Valentinstag.
Ja,
durch, das wäre der 14. Februar.
Warte mal, ich glaube, gibt es da noch Karten?
Ich glaube schon.
Ich glaube auch. Auch für Pärchen, ja.
Was mir gerade noch einfällt, ist...
Enemies.
Achso, früher habe ich mich ganz oft entschuldigt.
Ja,
auf der Bühne. Also sowieso mehr entschuldigt, auch im privaten Leben, aber auch dafür, dass mein Text so ernst ist. Dafür,
ich ziehe jetzt die Stimmung runter.
Ich jetzt ablese. Dafür, also für alles Mögliche entschuldigt. Und das mache ich weniger. Und das machen immer noch auch viele Menschen und gerade weiblich gelesene Menschen oder weiblich sozialisierte Menschen. Das versuche ich aber auch ein bisschen so weiterzutragen. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Das ist halt ein vielseitiges Format. Das ist gut, dass es da unterschiedliche Texte gibt und lies doch, was du willst.
Ja.
Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie erlebt, wenn das jemand auf der Bühne macht, ob das jetzt Poetry Slam ist oder Folkmusik oder Heavy Metal oder keine Ahnung, Tanzperformance, dass das in mir irgendwie was Gutes auslöst, wenn das jemand sagt. Weil das ist irgendwie so, eigentlich ist es eher so lästig oder nervig.
Das ist nervig,
wenn man jetzt
ne?
mal wirklich mal überlegt, dass man mal in die andere Position geht, dass man das hört, da steht wieder jemand. Man kennt ja auch diese Schülerinnen, Mitschülerinnen und so oder MitschülerInnen. Ja, ich habe gar nicht gelernt, das ist ganz schlimm. Und dann ist es nachher eigentlich doch gar nicht.
Auch,
und in Wirklichkeit ist es aber toll. Das heißt, es ist irgendwie immer so unnötig. Fällt mir gerade auf, dass man sich das eigentlich auch nochmal sagen muss, dass man selber in verschiedenen Situationen einfach lassen sollte.
Total. Einmal, weil es nervt und auch, du trägst doch keine Schuld. Von was entschuldigst du dich denn da? Ja. Also es ist ja Bullshit.
Es wird halt nicht besser oder schlechter. Du wirst nicht dadurch jetzt auf der Tränendrüse vielleicht noch einen Punkt mehr kriegen.
Nee, es bringt niemandem was.
Warum sind es eigentlich 10 Punkte? Das muss ich nochmal wissen. Weil ich dachte so, an Frankreich hat 20 Punkte als Notensystem.
Nee, weiß ich gar nicht. Also im Notfall,
haben 6 Schulnoten.
Ich weiß nicht, aber im Notfall, wenn du deine Wertungskarten vergessen hast als Organisator, kannst du die Leute immer mit ihren Händen abstimmen lassen.
Oh.
Ja, mit ihren Fingern.
Hast du da schon mal drüber nachgedacht oder woher wusstest du?
Wir haben das mal gemacht. Also wir haben in der Tat welche vergessen. Ja.
Es klingt so nach Kindergarten, so da könnt ihr da
alles. Das war super. Und dann gab's immer, dann wird immer so, yay, die 10. Ja, ja.
Okay.
Na, eins sieht auch, also
aber wenn man eine 5 gibt, nur mit dem linken Arm.
Ja, ja. Und auch nicht in einem gewissen Winkel.
Ja.
Ja. Gibt's meistens nicht. Meistens gibt's 6 aufwärts.
Ja. Ja, das ist ja auch gut so.
Ja, ja.
Keine Ahnung, habe ich noch nie hinterfragt, warum 10. Es gibt manchmal auch Kommawertung, es gibt manchmal auch nur 6 Punkte, es gibt manchmal auch nur Applausabstimmung.
Ja.
Aber das Gängigste sind 10 Punkte.
Ja, genau.
Ja.
Und psychologisch gesehen ist das Cleverste, wenn du wirklich eine Entscheidung erzwingen möchtest, lässt du im Notensystem die 7 weg, weil dann müssen sie sich entscheiden. Weil zwischen 6 und 8 ist schon ein ordentlicher Unterschied.
Je nachdem, was du den Leuten vorher erzählst, was
die Punkte bedeuten. Ja, wenn du die gut briefst, ja.
Ich habe meine 1 und eine 10 für den gleichen Text bekommen. An einem Abend. Bei dir. In der Volkshochschule in, ich weiß nicht, wo das war, irgendein VHS Kloppenburg?
Das kann sein, ja.
Ja, für den Sprungturmtext. Der soll ja auch gar nicht gefallen. Der ist voll blutig.
Nee, einmal auch nicht gefallen.
Ja, so richtig doll nicht gefallen. Und eine 1 ist so ein Text, der nie hätte geschrieben werden sollen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ja, stimme ich zu. Will ich eigentlich. Ich wollte den gar nicht geschrieben haben, aber ich fand den, ja, der musste.
Und trotzdem hast du weitergemacht dann. Und das lernt man auch. Man kriegt manchmal für ein und denselben Text an unterschiedlichsten Orten die unterschiedlichsten Punkte.
Und manchmal auch am gleichen Ort.
Manchmal auch am gleichen Ort, wie Eva so gerade bewiesen hat.
Das war lustig.
Und auch das relativiert ja immer alles wieder.
Mm.
Ne? Also wer da sitzt, wer Wertungskarten hat, wer vor dir dran ist, wer nach dir dran ist. Das sind alles Dinge, das beeinflusst eine Dramaturgie des Abends. Und du bist ein Teil dieser Dramaturgie.
Mhm. Auf der Demo in Ulm war ich nach der FDP dran. Das war eine ganz einfache Bühne. Nein, das ist Bullshit. Ich war voll nervös, aber trotzdem war es nicht schwer zu gefallen nach der FDP an dem Tag, in dem Setting.
Also hört mehr Poetry Slammerinnen zu.
Sehr gerne.
Habt ihr noch ein paar Kolleginnen aus dem Umland, die ihr nennen wollt, die wir jetzt noch in den Äther reinsprechen, der digital ist und nicht?
Simeon Bus, Janina Mauer, Lippi Pankstrumpf, Sven Ludewig.
Mirko Menser.
Ja.
Als große Inspiration, aber weit leider nicht mehr unter uns, Rita Appel.
Ja.
Die wirklich auch unter Meister Propper im Lagerhaus die Poetry Slam Szene in Bremen ordentlich mitgeprägt hat.
Dann sollten wir die großen 3 alle nennen, ne?
Bitte.
Ja. Es gab in den letzten Jahren einfach leider, sind aus der bremisch-niedersächsischen Szene 3 sehr wichtige, sehr tolle Menschen verstorben. Und das war auch eben Marlene Stammer-Johans.
Genau, und vorwiegend in Moll, Marco Chu.
Ja.
Die wirklich die Szene krass mitgeprägt haben und auch einfach für eine bunte Szene gesorgt haben.
Mhm.
Und die wir ganz doll vermissen, deren Texte wir in Ehren halten.
Ja, und die auch weiterhin bleiben.
Ja.
Ja.
Darauf kann ich nichts mehr sagen.
Werdet keine Faschos.
Ist immer ein guter Ratschlag.
Ja. Immer ein guter Ratschlag.
Ja.
Und ja, kommt zum Poetry Slam.
Wir bitten darum, sehr gerne.
Oh, einen Tag vor Annikas Solo-Lesung ist auch der Slam Bremen.
Ja.
Am 13.02. im Lagerhaus.
Dann mach doch beides. Doch
voll.
Ja.
Da kommt unser Podcast doch auch raus.
Super.
Ach, das passt doch.
Schau mal. Ja.
Ja.
Siehste? Geht heute Abend zum Slam Bremen. Geht morgen in die Shakespeare Company.
Ganz
vielen Dank.
Ja, und hört bitte alle genau um die Uhrzeit morgens, wenn der Podcast raushört, den Podcast, damit ihr das auch nicht verwechselt mit dem Heute und dem Morgen.
Genau. Sonst steht ihr nachher vor einem der Veranstaltungsorte und wundert euch, dass nicht offen ist. Oder dass Menschen ganz andere Dinge tun, als Texte vorzulesen.
Das mit dem Lagerhaus könnte noch klappen, wenn das mal an einem Donnerstag ist, weil wir auch immer donnerstags veröffentlichen.
Ja. Also immer am 2. Donnerstag im Monat kommt ihr ins Lagerhaus, bitte. Und Annika Blanke am 14.02. und auch sonst immer, auf egal welcher Bühne sie steht.
Hervorragend.
Und Eva?
Eva Matz genauso.
Ja, zu mir könnt ihr auch gerne kommen.
Ja.
Ja.
Im Lagerhaus und sonst noch wo?
Mit Sicherheit, aber ich habe das immer nicht so präsent. Also es gibt noch ein paar Sachen diesen Monat. 20.02. machen wir Politjam in der Zollkantine vom Slammerfilet organisiert. Genau, es sind politische Texte. Es ist Elias Neib ist dabei, Kina Lina und Luke Monis aus Hamburg und noch eine fünfte Person, die ich noch nicht kenne. Und das wird auch geil.
Mhm. Cool.
Glaube ich.
Bestimmt.
Ist notiert. Sehr gut. Kommt in die Shownotes. Ich habe schon mal ein bisschen mitgeschrieben, damit ich diese ganzen Verlinkungen artig rein tue.
Ja, vielen Dank.
Wie sie das sein soll.
Ja.
Okay. Ich glaube, ihr seid total wichtig dafür, dass viel mehr Leute noch anfangen mit Poetry Slam.
Würde uns freuen, wenn es Menschen gibt, die sagen, weil wir die beiden Menschen im Radio gehört haben, im Podcast. Radio, ich bin
auch
alt.
Radio, an den Empfangsgeräten.
Ja, ja, tut mir leid.
Das ist wunderschön.
Hatten wir irgendwie Lust, uns das mal anzugucken. Wenn das der Fall ist, ist ja schon die halbe Miete.
Mhm. Und für junge Menschen vielleicht noch, dieser U20-Slam in Bremen heißt Spruchreif. Mhm. Gibt's auch auf Social Media. Meldet euch da. Genau, wir antworten auf Nachrichten. Wir haben jetzt gerade keine aktuellen Workshops, aber es wird wieder was kommen und es werden auch wieder Slams kommen. Genau.
Und der Femslam?
Femslam ist ich glaube, 26. Februar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist auf jeden Fall ein Donnerstag. In Wilhelmshaven findet der statt. Im Pumpwerk, das wird sehr fein.
Das ist sehr schön.
Du warst schon mal da. Mhm,
sehr tolle Bühne, ja.
Das ist richtig, richtig toll da. Und das Line-up ist ein inneres Blumenpflücken. Das ist wirklich sehr schön. Ja.
Ist auch notiert.
Toll, danke.
Vielleicht sollten wir mal einen nach Bremen wiederholen.
Ein Femslam?
Ja.
Schlachthof hat letztes Jahr, glaube ich, macht auf jeden Fall immer wieder gute Sachen und leiert solche Dinge an.
Mhm. Genau, wahrscheinlich auch in diesem Fem Art Club. In dieser Reihe oder so, ja.
Ja.
Wer weiß. Auf jeden Fall beobachten wir das. Ja. Wir haben das auf dem Zettel und wir haben auch einen eigenen Veranstaltungskalender, wo wir das dann auch mit reintragen.
Schön. Cool.
Okay.
Ja, dann sagen wir vielen Dank.
Danke euch.
Ja, danke. Danke, danke, danke. Ja, okay. Tschüss, ne?
Okay, tschüss. Das war von Boom bis Z, der feministische Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Von Boom bis Z ist ein Podcast vom Verein Frauen lernen gemeinsam und den Frauenseiten. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen mit besonderem Dank an das ganze Team. Musik Imke Beuels, Artwork Luise Hahn mit besonderem Dank an Pia Brandt. Social Media, die Frauenseiten Social Media Unit. Schnitt Laura Stache. Mastering Jana Fischer. Produktion Renate Strümpel. Ihr habt Fragen, Vorschläge oder wollt euch einbringen? Schreibt eine Mail an frauenseiten@bremen.de oder nutzt das Kontaktformular in den Shownotes. Bis dann!